Ja, wir sind in einer Predigtreihe, Menschen begegnen Jesus. Und ich möchte uns einen vorstellen, der hat vor 2000 Jahren gelebt. Und ich möchte uns einfach mal vorlesen von dieser Begegnung oder von einer Begegnung. Ich lese aus Lukas 7, ab Vers 18. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. All diese Dinge ist das, was Jesus getan hatte. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet von einer Auferweckung eines jungen Mannes oder auch von dem Hauptmann von Kapernaum. Johannes der Täufer erfuhr also von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß, wer Johannes der Täufer war. Er sitzt leider seit einiger Zeit im Gefängnis. Und die Ursache war eigentlich etwas ganz Einfaches. Er hatte sich erdreistet, diesen Regionalfürst Herodes zu kritisieren. Herodes, hatte seinem Bruder die Frau weggenommen und hat auch viel Böses getan. Und das hat Johannes der Täufer öffentlich angeprangert. Und damals war das so ein unbequemer Mensch wurde einfach eingeknastet. Heute passiert das auch noch, da wird er dann in der Botschaft getötet. Aber trotz seiner Verhaftung, also trotz, dass er im Gefängnis ist, hat Johannes Verbindung mit seinen Jüngern. Und die berichten ihm von all dem, was Jesus tut. Das sind nun viele, viele Wundertaten, die jetzt auch beim Johannes ankommen. Und interessant ist, dass der Jüngerkreis des Johannes immer noch existiert. Ihr Meister ist zwar im Gefängnis, aber trotzdem gibt es die Jünger des Johannes noch. Die sind nicht übergelaufen, sind mehr an Jesus. Und sie haben auch noch einen guten Kontakt. Und der Johannes schickt zwei von ihnen. Warum zwei? Das ist logisch. Das alttestamentliche Zeugenrecht sagt, aus dem Mund von mindestens zwei Zeugen. Also er schickt zwei Leute zu Jesus. Und die sollen ihm eine Frage vorlegen. Ja, die Frage ist, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Was war die Aufgabe des Johannes? Seine Aufgabe war, das Kommen des Messias vorzubereiten und ihn den Menschen bekannt zu machen. Johannes, was ist geblieben? Wir können zu Hause mal Johannes 1 lesen, was Johannes selbst, Johannes der Täufer, über Jesus sagt. Er sagt zum Beispiel: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder er sagt: Ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser Mann, Jesus, Gottes Sohn ist. Das war seine feste Überzeugung. Was ist davon geblieben? Bist du der Kommende? Bist du der Messias? Die Abgesandten kommen zu Jesus und Man könnte sich vorstellen, dass sie einige Tage mit ihm umhergezogen sind. Aber sie legen ihm die Frage ihres Meisters vor. Und Jesus antwortet etwas Seltsames. Er antwortet, geht zu Johannes und berichtet, ja, was ihr erlebt und seht. Und was erleben sie und was sehen sie? Und Jesus fasst hier zusammen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Das sind alles Dinge, die wir weiter vorne in der Bibel finden, als Prophezeiungen, dass das geschehen wird, wenn der Messias kommt. Genau das wird geschehen, wenn der Messias kommt. So wird er sein, das wird er tun. Und vor den Augen auch dieser beiden Boten des Johannes werden diese Weissagungen erfüllt. Mit anderen Worten heißt das, wenn sich das erfüllt, dann ist, Schlussfolgerung, Jesus der Messias. Man kann es, man konnte es damals mit eigenen Augen sehen. Und dann kommt dieser Satz. Glücklich ist, wer nicht an mir zweifelt. Wenn man die verschiedenen Bibelübersetzungen sich hernimmt, dann heißt es einmal, wer an mir zweifelt oder wer sich an mir ärgert oder wer an mir Anstoß nimmt. Eigentlich steht dort Skandaliste. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich griechisch. Und die wörtliche Übersetzung würde heißen, wer hereingelegt wird oder wer sich zum Abfall verführen lässt. Schon interessant. Wer sich zum Abfall verführen lässt. Und damit wird dieser Johannes der Täufer zu einem Spiegel für die Zerbrechlichkeit und auch die Gefährdung menschlichen Glaubens. Bist du der Kommende? Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie hätte ich gehandelt? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ich damals der Johannes der Täufer gewesen wäre, dann wäre mir das nicht passiert. Also das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich auch, ne? Also keiner hätte so gebeutelt wie den Johannes. Oder? Oder? Können wir den Stab brechen über dem Johannes und können sagen, was für ein Loser? Und sind selbst nicht frei von Zweifeln und Anfechtungen. Ich habe manche Bücher gelesen von Hans-Peter Reuer. Ein interessantes Buch von ihm, das heißt, du musst sterben, bevor du lebst, denn du lebst, bevor du stirbst. Ich habe noch mehrere Bücher von ihm. Er hat sehr schöne, interessante Bücher geschrieben. Hans-Peter Reuer ist ein Österreicher und ich habe vor längerem die Offenbarung gelesen und habe dann bei YouTube gefunden, dass Hans-Peter Reuer viele Vorträge zur Offenbarung gehalten hat, habe mir die alle angehört. Und unter anderem habe ich eine Predigt gefunden, die heißt Zweifel. Und aus dieser Predigt habe ich für meine Predigt heute manchen Anstoß. Der Hans-Peter Reuer ist ein Österreicher, der in den Bergdorf gelebt hat und ist als Jugendlicher zum Glauben gekommen. Leider ist er mit 54 Jahren gestorben beim Absturz beim Paragliding. In den Alpen abgestürzt und er ist tot, also schon mit relativ jungen Jahren gestorben. Er berichtet von sich selbst, dass er als Jugendlicher zum Glauben gekommen ist und sagt, das empfinde ich als ein wunderbares Geschenk, dass Jesus mich gefunden hat und mir den Glauben geschenkt hat. Nur, ich habe noch eine Zugabe erhalten. Und die Zugabe heißt Zweifel. Leider muss er auch berichten, dass er gezweifelt hat. Ihr könnt euch bei YouTube ja mal die Predigt anschauen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist Zweifel sowas wie eine ungeliebte Krankheit. Es gibt so ungeliebte Krankheiten. Ne? Ein Kollege von uns, der meldet sich krank, und wenn man ihn, als ich ihn fragte, was hast du, will ich nicht drüber reden. Okay, es gibt also Krankheiten, über die redet man nicht gern. Auch über Zweifel spricht man nicht gern. Wenn man Zweifel hat, weil es sollte ja eigentlich nicht sein, dann rede ich auch lieber nicht drüber. Man hat ein schlechtes Gewissen oder empfindet vielleicht sogar Scham, wenn man darüber reden wollte. Und ist sogar so, dass wir uns schuldig fühlen. Sind also Zweifel eine Krankheit, wo wir nur die richtige Therapie finden müssen, dass sie weggehen? Bin ich ein schlechter Christ oder gar kein Christ, wenn mich Zweifel beuteln? Und dann ist es vielleicht so, dass wenn ich über Zweifel rede, dass ich den anderen schade? Dann muss ich jetzt etwas tun und euch schädigen. Ich möchte euch mal über meine Zweifel berichten. Es gibt ein paar Zweifel, die mich immer wieder anfechten. Einer ist der unerfüllte Gebete. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Als die Ehe eines unserer Kinder am Zerbrechen war, haben wir Gott angefleht, greif du ein. Nur du kannst ein Wunder tun und diese Abwärtsspirale stoppen. Leider ohne Erfolg. Ergebnis Scheidung. Gott, wo bist du? Ein anderer Zweifel, der mir manchmal kommt, wenn man das Alte Testament liest. Ich hatte jetzt viel Zeit, habe auch das Alte Testament mal so von vorne bis hinten durchgelesen. Und dann kommen zu mir die Zweifel, die heißen: Gott, ist dein Experiment Mensch nicht eigentlich gänzlich gescheitert? Die ersten beiden Menschen, die du als Gegenüber geschaffen hast, entscheiden sich gegen dich. Gehen wir weiter. Die Menschen sind so bös, dass Gott ein Gericht über die Erde schickt, die Sintflut, und nur eine Familie überlebt. Oder dann werden die Menschen wieder noch üppiger. Sie wollen sich ein Denkmal setzen, bauen diesen Turm zu Babel. Und das muss Gott machen. Er muss ihn in ihren Sprachen verwirren, dass sie nicht zu üppig werden. Oder schauen wir uns ein Volk Israel an. Diese wunderbaren Erlebnisse, die sie hatten. Nur wenn man das den Auszug aus Ägypten und dann die Wüstenwanderung ansieht. Und das müssen wir erleben. Ein ständiges Auf und Ab. Hat Gott wirklich alles im Griff? Und dann gibt's noch so einen Aspekt. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir davon, dass Gott Menschen neu macht. Oh, warum ist davon oft so wenig zu sehen? Hat Gott wirklich alles im Griff? Und dann geht es mir manchmal so, dass ich mich frage, ist Christsein vielleicht nicht doch eine Einbildung? Immer nur wiederholen, das kommt zu einer Gehirnwäsche gleich und dann glauben das alle. Christsein eine Einbildung? Es gibt noch ganz andere. Es gibt zum Beispiel den Zweifel, das ist jetzt nicht meiner, sondern es gibt Zweifel an der Realität Gottes. Und das ist ja das, was uns Menschen einteilt in die einen und die anderen. Es geht nur so oder nur so. Ludwig Feuerbach, ein Philosoph, hat gesagt, Gott ist eine Projektion. Eine Projektion, also wenn wir hier was hinwerfen, ist eine Projektion. Und diese Projektion ist also die Summe des Menschen nach außen projiziert. Also wir könnten die Bibel umschreiben, könnten sagen, der Mensch schuf sich Gott nach seinem Bild. seine Wünsche nach außen projiziert, das ist halt Gott. Bertolt Brecht hat einmal geschrieben, einer fragte Herrn K., ob es einen Gott gebe. Herr K. sagte, ich rate dir, nachzudenken, ob sich dein Verhalten je nach Antwort auf diese Frage ändern würde. Würde es sich nicht ändern, dann können wir die Frage fallen lassen. Wird es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich sein, dass ich dir sage, du hast dich schon entschieden, du brauchst einen Gott. Also wenn sich mein Verhalten an dieser Frage, auf die Beantwortung dieser Frage ändern würde, daran entscheidet sich, ob es Gott gibt oder nicht. Ignoriere, also sage ich, mein Verhalten würde sich nicht ändern, dann gibt es keinen Gott. Ansonsten hast du dich eigentlich schon entschieden, du brauchst einen. So erklärt es halt hier Bert Brecht. Damit wird die Existenz Gottes völlig beliebig, nämlich von uns Menschen abhängig. Kann das so sein? Wenn nun Gott völlig unabhängig von unseren Vorstellungen und Verhaltensweisen ganz real existiert, und wenn Gott unsere klugen, philosophischen und was weiß ich noch was für Gedanken und Vorstellungen ganz egal sind, und wir können feststellen, dass Menschen, die mit absoluter Sicherheit die Existenz Gottes verneinen, trotzdem ihre Zweifel haben. Und wenn es ihn doch gibt, wenn ich mit meiner Meinung falsch liege, allerdings setzt das voraus, dass diese Menschen sich Gedanken machen über das Woher, das Wohin des Menschen, über den Sinn des Lebens und was kommt nach dem Tod. Es gibt viele Menschen, die gehen mit dieser, die Beantwortung dieser Fragen sehr, sehr oberflächlich um und übernehmen Antworten, die andere ihnen aufbereiten, die andere ihnen anbieten. Und damit ist alles klar, weil, Erhard hat es schon gesagt, im Sozialismus wurde uns immer betont, immer beigebracht, es ist wissenschaftlich bewiesen, es gibt keinen Gott. Der Juri Gagarin, der war so weit oben und hat geschaut und hat keinen Gott getroffen. Menschen, die einfach nur vorgeplapperte Meinungen übernehmen und sich zu eigen machen, die kommen eigentlich kaum in Zweifel. Warum? Weil sie alles verdrängen. Sie sind also Meister in der Verdrängung. Ich habe drei Thesen. Die erste These heißt, Zweifeln ist menschlich. Es ist menschlich, weil wir sehen, dass auch Atheisten ins Zweifeln kommen und sagen, und wenn es nun Gott doch gibt? Der Ratzinger, der ehemalige Papst, der wahrscheinlich erste deutsche Papst, der hat mal gesagt, oder er hat ein Buch geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Ungewissheit hier wie dort. Zweifeln ist menschlich. Zweite These, Zweifel ist so alt wie die Menschheit. Ich habe es schon gesagt, oder schon angeklungen, die ersten beiden Menschen werden gefangen mit der Frage, sollte Gott gesagt haben? Ist es wirklich so, wie Gott es sagt? Und sie haben sich gegen Gott entschieden. Zweifel ist so alt wie die Menschheit. Und eine dritte These, die heißt, für Jesus sind Zweifel nicht neu. Oder Jesus kann mit Zweifeln umgehen. Ich möchte uns mal nur ein paar Verse vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Denn zwar sind es die Matthäi am letzten, also die letzten Verse aus Matthäus-Evangelium. Dort steht Matthäus 28 ab Vers 16. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnungen mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier begegnet Jesus dem Zweifel seiner eigenen Jünger. Einige zweifelten. Nun müsste man eigentlich erwarten, dass Jesus sagt, hey Leute, die ihr zweifelt, ihr könnt schon mal gehen, und den anderen sage ich, ihr macht jetzt die Welt zu Jüngern. Die anderen nicht. Aber das ist nicht so. Jesus erteilt allen diesen Missionsauftrag. Keine Abgrenzung. Nicht sagen, ihr seid die Guten, ihr seid die Schlechten. Nein, auch kein erhobener Zeigefinger. Ey, ihr seid doch jetzt schon so lange mit mir unterwegs. Wie, habt ihr noch nichts begriffen? Und auch keine Kritik. Ich sage, wie könnt ihr denn dazu kommen? Mann! Dieser Kronprinz in Saudi-Arabien, der den wahrscheinlich hat diesen Journalisten ermorden lassen, der hat jetzt ein Bild eingetauscht. Der hat ein Bild eingetauscht gegen eine Luxusjacht. Das Bild heißt Salvador Mundi. Es heißt übersetzt Retter der Welt. Richtig? Das ist ein Gemälde von Leonardo da Vinci oder Michelangelo, ich weiß es nicht genau, einer von den beiden. Und dieses Gemälde wurde vor einem Jahr noch anonym ersteigert. Und der anonyme Steigerer hatte rund 400 Millionen dafür bezahlt. Das bisher teuerste Bild, was jemals für ein Bild bezahlt wurde. 400 Millionen Dollar, sagen wir mal. Und als das rauskam, wer das war, ist dem ganz schöne Kritik, angetragen worden, diesen Kronprinz. Und jetzt, ein Jahr später, hat er sich dieser Kritik gebeugt und hat das eingetauscht gegen eine Luxusjacht. Also hat ein Schiff dafür bekommen. Mit zwei Hubschrauberlandeplätzen und was weiß ich. Jedenfalls, die Kritik an ihm hat dazu geführt, dass er sein Verhalten geändert hat. Aber Jesus übt keine Kritik. Er sagt, geht hin. Also drei Thesen. Zweifel ist menschlich. Zweifel ist so alt wie die Menschheit. Und Jesus kann mit Zweifeln umgehen. Was können wir tun? Was können wir tun? Und jetzt, können wir Zweifeln begegnen? Der erste Punkt ist, mit Gott darüber reden. Nun könnte sofort einer sagen, das ist schizophren. Wie kann ich mit jemandem reden, ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Mit dem kann ich ja gar nicht reden, wenn es ihn nicht gibt. Aber sollte es ein Wesen geben, was unabhängig von meinen Gedanken, von meinen Vorstellungen, von meinen Zweifeln existiert, das außerhalb der Möglichkeit steht, durch uns Menschen bewiesen zu werden. Sollte es dieses Wesen doch geben, dann kann nur dieses Wesen die richtige Adresse sein, an die ich mich wende. Wer sollte das sonst verstehen? Wenn es einen gibt, der real existiert, der diese Welt geschaffen hat, dann kann nur der mir aus meinem Dilemma helfen. Der den echten Überblick hat, den muss ich fragen. Einen zweiten Punkt, ich kann mich auch mal umschauen. Ich kann mal nachschauen, was gibt's denn noch? Was hat die Welt denn noch zu bieten? Schauen wir uns die Alternative zu dem Erstgenannten an, also mit Gott reden, dann gibt es schon Möglichkeiten. Aber ich muss mich immer wieder fragen, existieren Möglichkeiten, die mir echte Gewissheit verschaffen? Man kann sich in die Philosophie stürzen. Wer das mal probiert, das ist Wahnsinn. Also es gibt dort überhaupt nichts Eindeutiges und man wird in eine Wust versinken, der ein Nichts bringt. Nichts auf diese Fragen bringt. Keine befriedigenden Antworten. Man könnte bei anderen Religionen suchen. Aber wer sich auch da ein bisschen damit beschäftigt, muss feststellen, meine Zweifel werden auch damit nicht beseitigt, werden nicht zerstreut. Und wir müssen feststellen, die Welt, dort ist etwas außerhalb Gottes, hat für die Beantwortung meiner bohrenden Fragen keine befriedigende Antwort. Hat die Welt nicht viel zu bieten. Und irgendwie können wir das sogar in der Bibel nachlesen. Als Leute gehen, weil Jesus davon gepredigt hat, dass er das Brot ist und dass die Leute das Brot essen müssen, da sagen viele Leute, jetzt reicht es uns. Also den Käse hören wir uns nicht länger an, wir gehen. Und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr jetzt auch gehen? Und er sagt Petrus etwas, ja, was genau in diese Situation spricht. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Zu wem sollen wir gehen? Ein anderer Aspekt ist, wir können uns die Schöpfung betrachten. Macht mein Herbstspaziergang, gut, jetzt schon ein bisschen spät, die meisten Blätter sind schon runtergefallen, aber macht mein Herbstspaziergang. Ich habe da nicht ganz so viel davon, durch meine Farbsehbehinderung, aber ich frage dann meine Frau, sind die schönen hellen Bäume, sind die grün oder sind die gelb? Und sagt meine Frau, die sind gelb. Und wo sind die roten Bäume, kann ich meine Frau fragen. Aber es ist wunderschön, das zu erleben, dieses Vergehen und das Werden. Diese Farbenvielfalt. Unwahrscheinlich. Oder werft mal einen, oder blickt mal in die Augen eines Kindes. Wir haben mehrere Engel und das ist ein wundervoller Anblick und deutet auf einen wundervollen Schöpfer hin. Oder wir haben es in dem Trailer gerade gesehen, blickt man in den Mikrokosmos, entdeckt man Dinge, das ist Wahnsinn, dass das funktioniert. Ein Atom, dass es nicht auseinanderfliegt. Oder allein die Komplexität einer lebenden Zelle. Das ist so miteinander verzahnt und kleinste Koeffizienten und was weiß, Parameter, die müssen stimmen, damit es überhaupt geht. Stimmt eines nicht, geht gar nichts. Nur aufgrund einer präzise abgestimmten Wechselwirkung kann das alles existieren. Und das ist von selbst geworden? Oder geht mal nachts raus, an eine Stelle, wo es ein bisschen dunkel ist, und betrachtet mal, wenn der Himmel frei ist, mal den Himmel, den Makrokosmos. Ist das nicht wunderbar? Eine ungeahnte Vielfalt. Unvorstellbare Entfernungen und trotzdem exakte Umlaufbahnen. Damit wir leben können, muss alles genau funktionieren. Zufällig entstanden? Fragezeichen. Ein letzter Punkt, der heißt, zu Jesus gehen. Auf Jesus sehen. Und damit komme ich wieder zu Johannes dem Täufer. Der Johannes der Täufer hatte, bevor er Jesus kennenlernte, in seiner Wirkungszeit, hatte er Jesus als den Starken, als den Weltenrichter angekündigt. Der wird kommen, der wird die Welt richten, mit der Wurfschaufel und so weiter. Und jetzt ist er im Gefängnis und erfährt von den Wundern, die Jesus tut. Sogar Tote werden auferweckt. Und ich denke, dass wir uns vorstellen können, was in ihm vorgeht. Dass es eine echte Anfechtung für ihn war. Er, der den Weg dieses Messias vorbereitet hat und der sogar ein Verwandter von Jesus war, der sitzt jetzt im Knast. Tote werden auferweckt, aber ich sitze im Knast. Kann Jesus mich nicht aus der Hand dieses kleinen Provinzfürsten Herodes befreien? Vielleicht kommen deswegen die Zweifel und lassen ihn an diesem Auftrag zweifeln. Sein Glaube gerät ins Wanken. Aber er tut das genau Richtige. Er geht zu Jesus. Nun nicht körperlich, er kann ja nicht gehen, aber geht in Form seiner zwei Boten, die er zu Jesus schickt. Und Jesus gibt ihn zu verstehen, ich bin der Kommende. Ich bin der Messias. Johannes, du brauchst nicht zweifeln. Und Johannes ist es in diesem Punkt ein wunderbares Beispiel, ein wunderbares Vorbild, dass wir erkennen, beuteln mich Zweifel, dann geh zu Jesus. Sich an Jesus wenden. Und wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, und das ist mir manchmal so gegangen, dann geschieht etwas. Dann geschieht etwas, dass wir von uns, von unserer Situation, von meinen Gedanken, von dem, was womit ich gebeutelt werde, dass wir wegschauen. Wir schauen weg von uns und das, was uns Probleme macht, und schauen auf Jesus. Und wenn wir zu Jesus gehen, erkennen wir eines, erkennen wir nämlich unsere eigene Ohnmacht. Und wir begreifen, es liegt nicht an mir. Ich kann mich da nicht selbst, es ist wie Münchhausen. Es liegt nicht an mir, sondern ich muss mir helfen lassen. Jesus, hilf mir. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Luther, der hat gesagt, der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Jesus. Amen.